SR Info. Bilanz am Mittag.
Ich begrüße Sie bis 13 Uhr unter anderem diese Themen. Migrationsverschärfung die zweite. Der Bundestag stimmt heute über das Zustrombegrenzungsgesetz ab oder vielleicht auch nicht. Bitte nicht das B-Wort. 5 Jahre nach dem Brexit fällt die Bilanz in Großbritannien eher mau aus. Und im Saarland? Mehr Arbeitslose, auch im Saarland, gute Ausbildung, halten dagegen. Das sind unsere Themen. Dazu begrüßt Sie Jochen Marmet.
SR Info.
Die politische Debatte in Deutschland ist seit spätestens vorgestern mehr als aufgewühlt. Und es geht weiter. Denn erneut könnte die AfD zur Mehrheitsbeschafferin werden im Bundestag. Dort steht heute das Zustrombegrenzungsgesetz zur Abstimmung. Ein weiterer Gesetzentwurf der Union. Aktuell beraten die Fraktionen in einer Beratungspause über den weiteren Ablauf. Die Abstimmung könnte eventuell zurückverwiesen werden an den Innenausschuss. Doch eins nach dem anderen. Erst einmal der Blick auf diesen Gesetzentwurf ganz konkret. Worum geht es darin? Ein Überblick hat Anne-Kathrin Mellmann.
Das Gesetz ist nicht neu. Die Union hat es schon im Herbst 2024 vorgelegt. Sie sagt, es gehe ihr dabei um die Begrenzung des illegalen Zustroms von Menschen. Die drei wichtigsten Punkte. Die Begrenzung der Migration als Ziel soll im Aufenthaltsgesetz festgeschrieben werden. Das Aufenthaltsgesetz regelt, wie der Name schon sagt, den Aufenthalt von Ausländern in Deutschland und ist seit 2005 in Kraft. Die Ampelkoalition hatte den Begriff Begrenzung 2023 aus dem Gesetz gestrichen. Die Union legt aber Wert darauf, weil Zuwanderung im Sinne der Aufnahmefähigkeit Deutschlands begrenzt sein solle. Zweitens soll der Familiennachzug bis auf Weiteres enden, und zwar für subsidiär, also eingeschränkt schutzbedürftige Kriegsflüchtlinge. Das sind solche Personen, denen in der Heimat Schaden durch zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen droht. Zuletzt konnten pro Monat 1.000 Familienmitglieder aus humanitären Gründen nach Deutschland kommen. Einige Experten sehen in der Abschaffung dieser Möglichkeit einen Eingriff in Grundrechte. Außerdem sieht das Gesetz mehr Kompetenzen für die Bundespolizei vor, wenn es darum geht, Abschiebungen umzusetzen. Sie soll die Befugnis bekommen, selbst Haft oder Gewahrsam für Ausreisepflichtige zu beantragen, wenn sie zum Beispiel an Bahnhöfen aufgreift, dort, wo die Bundespolizei arbeitet. Das soll verhindern helfen, dass sich die Menschen ihrer Abschiebung entziehen. Aber in Deutschland sind Staatsanwaltschaften dafür zuständig, Haftbefehle zu beantragen. Gerichte prüfen und entscheiden.
Darum also soll es gehen. Darüber debattiert wurde heute Vormittag. Im Moment, wie gesagt, die Unterbrechung im Bundestag. Vielleicht wird der Entwurf wieder in den Innenausschuss zurückverwiesen. Wir werden gegen Ende der Sendung hier auf SR Kultur in der SR Info Bilanz am Mittag mit unserem Korrespondenten live in Berlin über den Stand der Dinge sprechen. Jetzt aber zu einer anderen denkwürdigen Abstimmung, die auch bei uns vor allen Dingen erstmal Ungläubigkeit in die Gesichter brachte. Die Abstimmung zum Brexit 2016, da war klar, sie wollen wirklich raus. Der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs, der British Exit, der Brexit dann vollzogen am 31. Januar 2020. Also heute vor 5 Jahren. Schauen wir in das Vereinigte Königreich. Dort sieht die Mehrheit den Brexit mittlerweile als einen Fehler. Die Debatte um einen Wiedereintritt, die gibt es allerdings nicht. Dagegen sagen die erstarkten Populisten, der Brexit sei noch viel zu lasch umgesetzt worden. Es gäbe immer noch zu viel Migration. Christoph Brössel.
Der Brexit lässt sich auch lesen als ein einziges gebrochenes Versprechen. Ein Versuch, auf der politischen Bühne die Ängste der Wählerinnen und Wähler zu adressieren mit einer aberwitzigen Idee, von der niemand sagen konnte, dass sie funktioniert. Und am Ende sind die Versprechen, weniger Bürokratie, Boom für die Wirtschaft und niedrige Migrationszahlen, auch nicht eingelöst worden. 2016, als die Debatte um den Brexit vor dem Referendum noch hitzig geführt wurde, klang das so. Boris Johnson, damals Abgeordneter der Konservativen. And if we vote leave on June the 23rd, we can take back control of our immigration system. Die Kontrolle zurückerlangen, das war das Wahlversprechen. Alle konservativen Regierungen seit 2010 hatten versucht, die Einwanderung zurückzudrängen, konkret die Nettomigration zu reduzieren. Und es gelang einfach nicht. 2010, in dem Jahr, in dem eine konservative Regierung Labour abgelöst hatte, kamen 252.000 Menschen mehr nach Großbritannien als Personen, die das Land verließen. Die Tories regierten 14 Jahre bis 2024. In der Zeit verdreifachte sich die Zahl nahezu, trotz aufwendiger und riskanter Versuche, Geflüchtete beispielsweise nach Ruanda abzuschieben, was nicht gelang. Cammy Badenoch, derzeit Parteivorsitzende der Konservativen, zeigte sich bei einer öffentlichen Rede Mitte Januar einsichtig. Jahr für Jahr haben wir versprochen, Immigration zu reduzieren. Trotzdem stiegen die Zahlen. Wir haben den Fehler gemacht, den Leuten erst zu erzählen, was sie hören wollten, und dann später zu klären, wie wir liefern können. Das wird unter meiner Führung aufhören. Ähnlich war es mit den anderen Versprechen. Die Wirtschaft würde deutlich besser dastehen, wenn kein Geld nach Brüssel überwiesen werden müsse, sei mehr Geld für den Gesundheitsdienst NHS da. Beides war falsch. Viele Britinnen und Briten sind mittlerweile skeptisch, sehen den Brexit kritisch. Nur 11% der Befragten sagen, der Austritt sei ein Erfolg gewesen. 55% sind der Meinung, es war ein Fehler, aus der Europäischen Union auszutreten. Doch eine breite Debatte über einen Wiedereintritt gibt es nicht. Es gibt auch nur wenige Stimmen darüber, wie es dazu kommen konnte, dass falsche Versprechen zu einer so gravierenden Entscheidung führen konnten. Die Labour-Regierung will eine Annäherung an die EU, betont aber immer wieder, es werde keine Rückabwicklung des Brexits geben, kein Beitritt zum Binnenmarkt oder zur Zollunion. Das Thema ist vermint. Demi Olatti hat 2016 für die Brexit-Kampagne gearbeitet. Heute hält er den Brexit für falsch. Er schreibt ein Buch darüber. Er ist der Ansicht, dass die Britinnen und Briten längst noch nicht bereit sind für eine breite Debatte.
I am. I think it will take more people like me to keep making noise about Brexit and the EU. But I believe that because it's such a big issue, it won't go away.
Es brauche noch mehr Personen, die über den Brexit und die EU sprechen, sagt Demi Olatti. Denn das Thema werde nicht verschwinden. 2026 wird es 10 Jahre her sein, dass die Britinnen und Briten über den Brexit abgestimmt haben. Und bis dahin dürften die Auswirkungen noch offensichtlicher geworden sein.
Ein eher pessimistischer Blick aus dem Vereinigten Königreich auf die Bilanz der 5 Jahre Umsetzung Brexit. Schauen wir doch mal auf ganz konkrete Zahlen, die hier im Saarland auch mit dem Brexit zu tun haben. Dort steht Großbritannien nach Frankreich und den USA an dritter Stelle der Exporte. So wurde im vergangenen halben Jahr Waren im Wert von rund 600 Millionen Euro dorthin geliefert. Könnte das vielleicht besser laufen? Und wie haben sich diese 5 Jahre Brexit nun ausgewirkt? Kurz vor der Sendung habe ich mit Oliver Groll darüber gesprochen. Er ist IHK-Geschäftsführer und Leiter unseres Kompetenzzentrums Außenwirtschaft der IHK hier im Saarland. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie denn die Zeit vor dem Austritt aussah, was die Verknüpfung von Saarland und Vereinigtem Königreich anging.
Die war insbesondere ein paar Jahre vor dem Brexit dann auf einem Allzeithoch sozusagen. Da war für 3-4 Jahre Großbritannien sogar mal auf Platz 1 unserer Exportziele, noch vor Frankreich und USA, die aber inzwischen wieder vorbeigezogen sind. Also Großbritannien war mal ganz groß für uns.
In welchem Bereich?
Das hatte zu 80% wirklich, also weit überwiegend, was mit Autos und Autoteilen zu tun, die im Saarland produziert wurden. Und offensichtlich hatte sowohl das Automodell als auch die Produktion in Großbritannien da Hochkonjunktur. Und das konnte man dann ablesen an tatsächlich über 2 Milliarden Exportvolumen in UK, also nach UK. Und inzwischen nach dem Brexit ging es dann rapide nach unten.
Also da gab es wirklich einen Einschnitt, die Auswirkungen mit diesem Brexit vor 5 Jahren eben in Kraft gesetzt, auch ganz klar nachvollziehbar an der Stelle.
Ja, zumindest zum Teil. Natürlich wurden da die Verfahren schwieriger und wir haben noch die Staus vor Augen vor dem Kanal. Aber in der Tat ist in der Zeit ja auch die Autokonjunktur runtergegangen, also insgesamt runtergegangen. Und dann gab es auch wohl einen Modell, oder die Modelle unseres Autoproduzenten haben ja immer einen Höhepunkt und der war dann auch irgendwann überschritten. Und da das so einen großen Teil der Bilanz ausmacht, kann man es tatsächlich auch auf die Konjunktur der bei uns produzierten Autos zurückführen. Das hat eigentlich sogar überwogen.
Das heißt, es hat sich angebahnt, dass selbst mit oder ohne Brexit jetzt diese Bilanz nach unten gegangen wäre, wenn ich sie
genau,
richtig verstehe.
Genau. Das hat das eine das andere überlagert. Aber natürlich, der Brexit hat insgesamt nicht geholfen, mehr Exportmärkte aufzutun jenseits des Kanals, sondern hat das natürlich behindert. Gott sei Dank geht die letzten 2-3 Jahre dann so langsam wieder hoch und UK ist, wie gesagt, wieder auf Platz 3.
Also es ist erstmal schwieriger geworden, überhaupt Anknüpfungspunkte zu finden. Sie sagen, es ist jetzt langsam wieder besser geworden. Was hat sich denn zum Besseren verändert?
Die Autoteile, also Lieferungen in die britische Automobilproduktion, die haben sich kräftig erholt. Und wir hoffen mal, dass das so weitergeht, dass unsere Zulieferer da Erfolg haben. Gleichzeitig hat der Brexit vielleicht was Gutes gehabt, dass ein paar mehr Unternehmen auf die Inseln schauen als Markt, die vorher hauptsächlich EU-Binnenmarkt und den Kontinent bedient haben. Also auch bei einigen anderen Positionen geht es leicht nach oben.
Inwiefern auf die Insel schauen, weil es dort einfacher ist, außerhalb des EU-Binnenmarkts Fuß zu fassen?
Das ist ein Punkt, aber auch tatsächlich, also wir in unserer Kontinentallage, da liegen viele Märkte natürlich einiges näher als UK und auch negative Schlagzeilen sind Schlagzeilen, die Aufmerksamkeit geht hin und der eine oder andere hat sich den relativ großen Markt dann teilweise auch zum ersten Mal angeschaut und hat ein bisschen was entwickelt, aber sind natürlich noch lange nicht da, wieder bei den Riesenzahlen, die wir vorher hatten.
Wie würden Sie dann den Strich drunter ziehen, Herr Kroll? Ist das nach 5 Jahren nun einigermaßen wieder eingepegelt oder wird sich das weiter nach oben oder nach unten verändern, was Ihre Bilanz angeht?
Also ich würde sagen, es hat sich eingepegelt. Man lernt ja dann auch die neuen Verfahren, die nötig sind bei Ausfuhrverfahren, bei der Anerkennung von Standards und all das, was vorher automatisch lief, wird jetzt ja einzeln neu geregelt zum Teil. Zum Teil hat man sich auf dem alten Gewohnten geeinigt, aber das wird dann auf einem niedrigeren Niveau sich nach oben entwickeln, als wir es ohne den Brexit gehabt hätten, wo ja, wie gesagt, alles einfacher war. Und auch also aus saarländischer Sicht war es nicht so pessimistisch anzusehen, wie die Briten das selbst sehen. Aber es hätte alles einfacher sein können.
Das heißt, geholfen hat der Brexit nicht?
Nein. Binnenmarkt ist immer besser als Drittlandshandel.
Sagt Oliver Groll, IHK-Geschäftsführer. Mit ihm haben wir hier auf SR Kultur in der SR Info Bilanz am Mittag über 5 Jahre Brexit und Auswirkungen auch für die saarländische Wirtschaft gesprochen. Wo wir beim Thema Wirtschaft und Arbeit sind. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar im Vergleich zum Vormonat kräftig angestiegen. 186.000 Menschen waren mehr arbeitslos gemeldet. 2,993 Millionen insgesamt in Deutschland, also knapp 3 Millionen. Die Arbeitslosenquote bei 6,4%, so die Bundesagentur für Arbeit heute in Nürnberg. Auch im Saarland gibt es wieder mehr Arbeitslose. 39.800 Menschen sind demnach ohne Job hier im Saarland. Wer gut ausgebildet ist, der läuft dabei allerdings weniger Gefahr, in die Joblosigkeit zu fallen, sagen Arbeitsmarktexperten. Auch Fortbildung ist ein wichtiger Punkt und der Staat gibt sogar Stipendien an die Hand dazu. Sarah Sassu hat 2 Menschen getroffen, die davon profitieren.
Kriegen wir noch was Leckeres.
Nicola Schön steht im Cuttergehege und füttert die kleinen Halbaffen mit Rosinen. Aus der Hand. Die junge Frau hat im Zoo Neunkirchen ihre Ausbildung zur Tierpflegerin gemacht und arbeitet seitdem hier. Aber irgendwann hat sie gemerkt, sie möchte sich weiterbilden. Jetzt ist sie im 3. Jahr der Meisterschule für Tierpfleger.
Man muss halt als auch Betrieb gut sich darstellen. Und wenn man qualifizierte Leute hat, ist das Außenbild halt 10-mal besser. Und deswegen habe ich gedacht, warum qualifiziere ich mich denn nicht weiter? Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe dann gesagt, ja, warum denn nicht?
Finanzielle Unterstützung bei der berufsbegleitenden Weiterbildung bekommt sie durch ein sogenanntes Weiterbildungsstipendium.
Ohne Stipendium könnte ich mir das nicht finanziell ermöglichen. Ich meine, ich war ein Jahr nicht mal ausgelernt. Und da war es halt so, dass das finanziell einfach nicht drin gewesen wäre. Also wir reden hier von ca. 10.000 Euro, die der Meister halt kostet.
Das Stipendium wird von der staatlichen Stiftung Begabtenförderung und berufliche Bildung, kurz SBB, vergeben. Bewerben kann sich, wer unter 25 Jahre alt ist und wer dann angenommen wird, kann sich selbst aussuchen, welche Art der Fortbildung es sein soll. Übernommen werden Kosten für Unterricht, Lernmaterialien und Spesen bis zu insgesamt 9.000 Euro verteilt auf 3 Jahre.
Also tatsächlich die Schulkosten selbst. Bücher werden finanziert, Unterbringungskosten, also ich muss hier nach Berlin in die Schule. Da habe ich Anreisekosten, habe Übernachtungskosten und das wird alles, also dann Stück für Stück von der IHK und dem Stipendium übernommen.
Das Weiterbildungsstipendium, eine richtig gute Sache, findet Nicola schön.
Das ist geschenktes Geld, dass man einfach so quasi durch gute Leistungen kommen kann.
Die Produktionshalle bei Ford in Saarlouis. Hier arbeitet Michael Simon in Vollzeit. Um sich für seine berufliche Zukunft besser aufzustellen, studiert er nun berufsbegleitend Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken.
Ich hatte vorher den Meisterbrief erlangt 2012 und kann mich jetzt durch das Studium natürlich deutlich breiter aufstellen. Und das gibt mir mehr Zuversicht, mehr Sicherheit für den künftigen Arbeitsmarkt.
Beim Aufstiegsstipendium gibt es Förderung unabhängig vom Alter. Andere Dinge spielen eine Rolle.
Zunächst einmal muss man eigentlich nur die Bedingung erfüllen, dass man eine Berufsausbildung absolviert hat und 2 Jahre Berufspraxis nachweisen kann. Und dann letztendlich spielen nicht die schulischen Leistungen in der Gymnasium-Realschule eine Rolle, sondern die beruflichen Leistungen. Das ist so der Grundstein zur Bewerbung, zur Möglichkeit der Bewerbung.
So ein Aufstiegsstipendium kann beantragen, wer ein Studium beginnen will oder sogar schon dabei ist, in Vollzeit oder berufsbegleitend. Im Saarland sind das den Angaben nach aktuell etwa 70 Fachkräfte. Wie bei Ford Michael Simon und sein Kollege Thomas Fahrenholz. Das Stipendium liefert aber nicht nur finanzielle Hilfe, erzählt Thomas Fahrenholz.
Bei dem Stipendium bekommt man auch Unterstützung in verschiedenen Punkten, Seminare, die sie anbieten. Oder wenn es auch Probleme gibt an der Hochschule, unterstützen sie auch. Also sie sind für ganz viele Belange zuständig und auch als Hilfe vor Ort.
Die Stiftung SBB vergibt mehrmals im Jahr Stipendien, sowohl fürs Studium als auch für Weiterbildungen. Bewerben kann man sich online.
Chancen gegen Joblosigkeit. Sarah Sassou hat berichtet. Sie hören SR Info, Bilanz am Mittag. Weitere Meldungen des Tages hat jetzt Roswitha Böhm.
Die radikal-islamische Hamas will morgen weitere Geiseln freilassen. Die israelische Regierung hat nach eigenen Angaben eine Liste mit den Namen erhalten. Es handelt sich demnach um 3 Männer, die am Leben sind. Im Gegenzug soll Israel wieder palästinensische Häftlinge freilassen. Nach dem Waffenruheabkommen zwischen Israel und der Hamas sollen insgesamt 33 Geiseln freikommen, im Austausch für 1.900 Häftlinge. 8 der Geiseln sind nach israelischen Angaben tot. Es geht in ihrem Fall nur noch um die Überführung der sterblichen Überreste. Die Oberflächentemperaturen der Meere steigen einer Studie zufolge immer schneller an. Laut Wissenschaftlern der britischen Universität Reading betrug der Anstieg zwischen 2019 und 2023 0,27 Grad Celsius. Dies sei 4-mal so hoch wie Ende der 80er Jahre. Im vergangenen Jahr waren die Temperaturen der Meeresoberflächen demnach im weltweiten Durchschnitt so hoch wie nie zuvor. Die Universität führt die Gründe auf den Klimawandel zurück und fordert, die Treibhausgase weltweit deutlich zu verringern. Der Bundestag hat beschlossen, die Honorarobergrenze für Hausärzte aufzuheben. Derzeit arbeiten Ärztinnen und Ärzte, die ihr Budget bereits ausgeschöpft haben, häufig ohne Vergütung. Künftig sollen alle erbrachten Leistungen auch bezahlt werden. Ziel des Bundesgesundheitsministeriums ist es, den Beruf attraktiver zu machen und Hausärzte vor allem für ländliche Regionen zu gewinnen. Auch soll es demnach für Patienten künftig einfacher werden, einen Arzttermin zu bekommen. Die Krankenkassen gehen von Mehrkosten im 3-stelligen Millionenbereich aus. Der ehemalige Chef der Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIO und Ex-Stadionmanager Welker klagt gegen seinen früheren Arbeitgeber. Wie das Landgericht dem SR auf Anfrage mitteilte, fordert Welker mit seiner Rechtsanwaltsgesellschaft von der GIO ausstehendes Honorar in Höhe von rund 450.000 Euro sowie Zinszahlungen. Die GIO hatte diese Summe einbehalten, da Welker keine ordnungsgemäßen Belege für seine Tätigkeit vorgelegt hatte. In einem zweiten Verfahren vor dem Landgericht will Welker erreichen, dass die GIO ihn weiter beschäftigt. Sein Vertrag war im April 2023 außerordentlich gekündigt worden, nachdem unter anderem Korruptionsvorwürfe gegen ihn erhoben worden waren. Die Pläne zur Waldrodung am Unicampus in Saarbrücken liegen zumindest vorerst auf Eis. Das Oberverwaltungsgericht Saarlouis hat einem entsprechenden Eilantrag der Umweltschutzorganisation BUND stattgegeben. Nach Einschätzungen des Gerichts missachten die Rodungspläne den Artenschutz in dem Waldgebiet, das Aktivisten auch Hani nennen. Demnach wurde das Areal offenbar nur oberflächlich begutachtet. Unter anderem seien geschützte Arten wie das große Mausohr und Spechte nicht erfasst worden. Ein Entscheidungstermin im Hauptsacheverfahren steht noch nicht fest.
SR Info.
Damit zur Krise im Kongo. M23-Rebellengruppen, die sorgen für Unruhe und haben im Ostkongo die Regionalstadt Goma erobert. Sie werden von Ruanda unterstützt, kämpfen damit gegen kongolesische Truppen. Diese wiederum werden von Südafrika im Rahmen einer internationalen Friedenstruppe unterstützt. Und bei Kämpfen sind nun 13 südafrikanische Soldaten ums Leben gekommen. Und damit eskaliert nun langsam auch zwischen Ländern der Streit zwischen Ruanda und Südafrika im Besonderen. Stefan Überbach.
Droht sich da gerade ein außenpolitischer Konflikt gefährlich hochzuschaukeln? Die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der M23-Rebellenmiliz im Osten der Demokratischen Republik Kongo sorgen jedenfalls für diplomatische Spannungen zwischen Ruanda und Südafrika. Und das ist noch vorsichtig formuliert, denn der Ton zwischen den Hauptstädten beider Länder wird immer schärfer. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hatte auf dem Kurzmitteilungsdienst X Angriffe der Rebellengruppe und ruandischer Streitkräfte für den Tod von 13 südafrikanischen Soldaten verantwortlich gemacht, die als Teil einer internationalen Friedenstruppe an der Seite der kongolesischen Armee versuchen, in der umkämpften Region für Ruhe und Stabilität zu sorgen. Verteidigungsministerin Angie Motshekga sagte in Pretoria, Ramaphosa habe Ruanda gewarnt. Sollten die Angriffe auf die Friedenssoldaten weitergehen, werde Südafrika das als Kriegserklärung verstehen und seine Truppen beschützen.
The president did want them to say, if you are going to fire, we'll take it as a declaration of war and we'll have to defend our people.
Ruandas Staatschef Paul Kagame warf daraufhin ebenfalls auf X seinem südafrikanischen Amtskollegen vor, über die Lage im Kongo falsche Darstellungen und Lügen zu verbreiten. Die Botschaft endete mit den Worten, sollte Südafrika die Konfrontation bevorzugen, werde Ruanda die Angelegenheit jederzeit in diesem Rahmen behandeln. Südafrika droht mit diesem oder jenem, was passieren könnte, falls dies oder das geschieht. Wir werden ja sehen, über welche Drohungen sie reden. Südafrika, so heißt es in Kagames Botschaft weiter, sei gar nicht in der Lage, die Rolle eines Vermittlers zu übernehmen, denn seine angeblichen Friedenssoldaten würden in Wirklichkeit Krieg führen und mit völkermordenden Gruppen zusammenarbeiten, die Ruanda als Ziel hätten. Südafrikas Armeechef General Mapwanya weist das entschieden zurück. Die Militärmission der SADC, der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika, sei auf Bitte des Kongo entsandt worden und habe den Auftrag, dauerhaften Frieden, Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
They were also to provide support to the efforts of the government of the DRC.
Die Soldaten unterstützen die Führung des Kongo dabei, die humanitäre Versorgung der Menschen zu gewährleisten, die von den Kämpfen im Osten des Landes betroffen sind. Außerdem beschützen sie die kritische Infrastruktur sowie die Zivilbevölkerung und deren Besitz vor Angriffen.
In Südafrika ist inzwischen von einem beispiellosen öffentlichen Streit zweier Staatsoberhäupter die Rede. Das Außenministerium in Pretoria weist zwar darauf hin, dass die diplomatischen Kanäle zwischen den beiden Hauptstädten nach wie vor geöffnet seien und es kontinuierliche Gespräche gebe. Auch aus Kigali heißt es, niemand wolle einen Krieg. Allerdings bekräftigte die ruandische Regierungssprecherin am Vormittag die Lügenvorwürfe an die Adresse von Südafrikas Präsident Ramaphosa. Außerdem hätten die südafrikanischen Truppen im Ostkongo nichts verloren. Von einer Entspannung der politischen Krise kann also im Moment keine Rede sein.
Und damit kommen wir noch einmal zurück zur Bundespolitik. Schauen nach Berlin. Dort im Bundestag geht es heute um das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz, ein Gesetzentwurf der Union. Und da gab es heute Morgen eine wirklich bemerkenswerte Situation, denn es ward erst einmal Ruhe. Oliver Neuroth, unser Korrespondent vor Ort, warum gab es eine längere Unterbrechung? Was war in diesem ganzen Debattier- und Abstimmungsprozedere eingetreten?
Ja, die FDP hat gleich heute Morgen verkündet, sie möchte, dass das Gesetz zurück in den Innenausschuss geht, um Zeit zu gewinnen, doch noch eine, wie es heißt, demokratische Mehrheit für das Gesetz zu bekommen. Also die Idee war, dass die Regierungsparteien SPD und Grüne doch noch davon überzeugt werden könnten, Ja zu sagen zu diesem Gesetzentwurf und man also bei der Abstimmung nicht angewiesen ist auf die Stimmen der AfD. Dann haben die Unionsparteien eine Pause der Bundestagssitzung beantragt. Die gab es dann auch, läuft jetzt seit fast zwei Stunden. Stunden, diese Pause. Und in der Zwischenzeit haben die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP bei CDU-Fraktionschef Merz vorbeigeschaut, mit ihm gesprochen. Und was wir nun hören, es soll doch noch eine Debatte und eine Abstimmung heute geben. Aber der Zeitplan, der hängt eben nun um fast 2 Stunden.
Es geht um das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz, also eine Verschärfung der Migrationspolitik. Warum nun versuchte die FDP gerade da eine gewisse, ich sag mal, neue Richtung reinzubringen? Und warum, vermuten Sie vielleicht auch, ist das jetzt gescheitert? Weil man saß ja doch zusammen und hätte nun vielleicht ein klein bisschen in eine andere Abstimmungsmodalität umschwenken können. Also nicht, dass man die AfD da noch bräuchte.
Also der Gedanke der FDP war anscheinend, dass man also tatsächlich diese demokratische Mehrheit bekommt und vielleicht die FDP dann doch noch, dass sie sich selbst als die Partei darstellt, die das gelingen, der das gelingen kann, der also tatsächlich diese Verschiebung des Abstimmungsblocks Richtung Regierungsparteien, ja, die das quasi durchsetzen könnte. Das war möglicherweise der Hintergedanke. Man muss auch sagen, innerhalb der FDP gab es deutliche Kritik an diesem Vorhaben, also da auch mitzugehen mit der Abstimmung. Das heißt, das war parteiintern umstritten. Und dazu kommt auch noch, dass bei der FDP heute einige Abgeordnete krank sind. 10 Stück. Das heißt also, das Abstimmungsergebnis wäre möglicherweise auch sehr knapp ausgefallen, wenn es jetzt nur um die FDP gegangen wäre. Also das sind so mehrere Motive, die dahinter stecken können.
Wie ist nun die Entscheidung? Was hören Sie aus der Union? Sie will abstimmen lassen, trotz allem.
Ganz genau, so ist jetzt der aktuelle Stand, dass Friedrich Merz soll in der Sondersitzung der Fraktion genau das verkündet haben. Es kommt zu einer Abstimmung, das heißt, man zieht das anscheinend durch, das ganze Programm. Es wird also die Debatte gleich erstmal im Bundestag geben und dann eben die Abstimmung. Und da wir von SPD und Grünen hören, dass sie sich nicht wirklich bewegen möchten, also weiterhin Nein sagen zu diesem Gesetz, wird es wohl dazu kommen, dass eben die AfD Ja sagt und dass eben zu diesem umstrittenen Abstimmungsergebnis auch kommen wird, ein Gesetz, das durch den Bundestag geht, mit Hilfe der AfD. Das ist das Szenario, was zumindest im Moment am wahrscheinlichsten ist.
Wenn es soweit kommt, wie geht es dann heute weiter oder generell mit dem Gesetz?
Da müsste der Bundesrat noch zustimmen und das ist der nächste Knackpunkt, denn die SPD-geführten Länder sagen ganz klar Nein zu diesem Gesetz. Das heißt also, wenn es im Bundesrat aufgerufen wird, dürfte es eigentlich durchfallen, durchrauschen. Somit könnte man auch konsternieren, dass dieses ganze Verfahren eigentlich auch eine große Showveranstaltung ist. Es geht hier um ein Gesetz, was mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht umgesetzt wird. Kann man natürlich die Frage stellen, warum macht das Friedrich Merz? Möchte er einfach nur sich als Hardliner in der Migrationspolitik positionieren? Anscheinend die Frage ist, ob das dem Wähler gefällt oder eher nicht. Denn die Umfragewerte für die Union, die sinken ja eher.
Soweit der aktuelle Stand in Sachen Zustrombegrenzungsgesetz. Oliver Neuroth hat berichtet aus dem Hauptstadtstudio. Wir informieren Sie dann heute Abend in der SR-Info-Bilanz am Abend, wie es ausgegangen ist. Noch der Blick aufs Wetter. Heute freundlich, trockene Mischung aus Sonne und Wolkenfeldern bei 1 bis 5 Grad. Soweit SR-Info-Bilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmitt.
SR-Info. Auslandspresseschau.
In mehreren deutschen Städten haben Zehntausende Menschen gegen den Umgang der Union mit der AfD demonstriert. Der Fraktionsvorsitzende und Kanzlerkandidat der CDU Merz hatte am Mittwoch im Bundestag einen Antrag zur Migrationspolitik mit Unterstützung der AfD durchgesetzt. Auch Altkanzlerin Merkel hat Merz dafür kritisiert. Dazu schreibt die Neue Zürcher Zeitung: Für den CDU-Chef Merz ist Merkels Intervention gefährlich, denn immer noch gibt es in der Partei viele Anhänger der so wenig konservativen und dafür umso grün-affineren Altkanzlerin. Die Merkelianer könnten sich von ihrer Einmischung beeindrucken lassen. Bleibt die Partei aber trotzdem geschlossen und dafür spricht der CDU-DNA eingeschriebene Wille zur Macht, dann ist das eine große Chance für die Partei. Sie könnte endlich und ein für alle Mal mit dem Merkel-Kurs brechen. Auch die italienische Zeitung La Repubblica kommentiert die Erklärung der ehemaligen Bundeskanzlerin. Der Bruch des einen Tabus hatte gleich zur Folge, dass das nächste gebrochen wurde. Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel brach ihr Schweigen, das sie seit ihrem Rückzug von der politischen Bühne bewahrt hatte, um ihren Nachfolger an der Spitze der Christdemokraten und ewigen Rivalen Friedrich Merz zu verurteilen. Zuvor hatten die Konservativen der CDU beispiellos in Nachkriegsdeutschland dank der Stimmen der rechtsextremen AfD die Annahme eines einwanderungsfeindlichen Antrags erreicht. Es war ein politisches Erdbeben einen Monat vor den Wahlen. Dabei geht es darum, ein drittes, noch größeres Tabu zu brechen. Die Möglichkeit, dass eine Partei mit nostalgischem Blick auf den Nationalsozialismus in Deutschland an einer Regierung beteiligt wird. Die belgische Zeitung De Standard meint, Merz wolle der AfD die Stimmen abfangen. Die politische Strategie, die hinter seinen kontroversen Ansichten steckt, ist klar. Merz glaubt, aus der wachsenden Migrantenfeindlichkeit in seinem Land Kapital schlagen zu können, um Wählerstimmen zu gewinnen. Er will einen Teil der AfD-Wähler in sein Lager locken. Denen kann er etwas versprechen, was die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel nicht kann. Teilhabe an der Macht. Ob die Strategie aufgeht, ist ungewiss. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass ihn sein Flirt mit den Rechtsextremen Stimmen kosten könnte. Das waren Auszüge aus Kommentaren der Internationalen Presse, zusammengestellt von Milat Kupay.